Fleischer und Glashaus, heute mit einer ganz besonderen Folge, denn wir senden exklusiv zu den letzten Bundestagswahlen, die hier in Deutschland stattfinden. Und wie es weitergeht, erzählen wir euch jetzt.
Glas wie das zum Trinken, Haus wie das zum Wohnen, Fleisch so wie der Schinken, er wie das Pronomen. Fleisch, Haus und Glaser?
Nope, nope.
Fleischer und Glashaus?
Yep, yep.
Fleisch, Glas und Hauser?
Nope, nope.
Fleischer und Glashaus?
Yep, yep.
Heute ist mal wieder die Chance, stolz auf unser Vaterland zu sein, auf Deutschland zu sein. Es wird ein allerletztes Mal gewählt in Deutschland. Wir haben uns alle die Deutschlandfahnen auf die Wange gemalt. Wir haben das Grundgesetz als PDF auf dem Desktop abgelegt und unseren feinsten Zwirn angezogen, um erhaben zum Wahllokal zu schlendern und unsere Stimme abzugeben. Und damit herzlich willkommen zu Fleischer und Glashaus, der großen Wahlepisode am heutigen Sonntag zur Bundestagswahl.
Das Grundgesetz liegt dann auf dem Desktop als PDF, damit man es morgen direkt bearbeiten kann und da dementsprechend die Anpassungen zu machen. Denn es ist heute tatsächlich so, dass zum letzten Mal die Wahlen stattfinden.
Da wird ab morgen mit dem Rotstift wird dabei gegangen und ordentlich rausgestrichen, was Richtung Würde, Richtung Menschenrechte, Richtung Freiheit geht. Das braucht man dann nicht mehr, ne?
Hatte ich einen kurzen das Gefühl, dass das ganze AfD-Ding vielleicht doch Satire ist. Weil ich habe mir diesen Alice Weidel-Werbespot angeschaut.
Schöne Grüße in die Schweiz zu Alice.
schöne Grüße in die Schweiz. Von da aus wird ja jetzt regiert.
Ja, Mann. Bisschen,
ab heute.
Sie fährt ähnliches Konzept wie der König von Thailand, der ja auch aus Bayern aus sein Land regiert, Tutzing am wunderschönen Starnberger See. Und sie wird dann ja auch aus dem Ausland, aus dem Exil, unser heiliges Vaterland regieren.
Ja.
Das ist ein ähnliches Konzept.
Ja, und sie hat diesen Werbespot, wo sie da so durch die Berge geht. Und
die Schweizer Alpen wahrscheinlich.
Wahrscheinlich. Und dann sagt sie, sie wird endlich wieder, oder eine Stimme sagt im Hintergrund, endlich wieder eine Kanzlerin, die ihren Eid, ihren Amtseid ernst nimmt und so. Und dann der letzte Satz ist, wie Alice Weidel in die Kamera guckt und sagt, so wahr mir Gott helfe. Mhm. Und man weiß, also Alice Weidel sagt auch an anderer Stelle, jetzt gerade aktuell habe ich das gesehen, dass sie sagt, ja, sie glaubt gar nicht an Gott.
Mhm. Also. Sie ist ja auch gleichzeitig Lesbe und für das traditionelle deutsche Familienbild aus Mann und Frau. Das, sie vertritt gerne beide Positionen.
Das ist echt krass. Also ich meine, ich habe ja nichts dagegen, wenn man sagt, so wahr mir Gott helfe. Aber wenn man, also oder wenn man auf religiös ist oder da irgendwelche Symbole Gott als irgendwie halt auf Gott schwört oder was auch immer, mhm, irgendwelche Symbole, religiösen Symbole nützt. Aber wenn man dann also auch öffentlich sagt, dass man davon gar nichts hält unbedingt.
Ist halt Trump-Copy, ne? Der hat doch auch immer sich dann als bibeltreu dargestellt. Und dann wurde er gefragt, was sein Lieblingsbibelvers ist und er konnte keinen zitieren.
Ja, aber das ist ja, ja, also
das ist auch das Gleiche. Er ist offensichtlich, interessiert sich auch überhaupt nicht für Religion, aber um die Wähler zu catchen, tut er dann so.
Ja, aber da ist ja nochmal ein Unterschied, ob man sich nicht für interessiert. Und es gibt wahrscheinlich auch viele Leute, die sich als gläubig bezeichnen, welche Religion auch immer und da dann nicht.
Aber unbedingt. Trump hat sich auch hingestellt und gesagt, sein Lieblingsbuch ist die Bibel.
Ja.
Zum Beispiel. Ja, schon ähnliches Konzept.
Stimmt, aber wie gesagt, Alice Weidel sagt, sie glaubt nicht, sie würde gerne irgendwie glauben, aber tut sie nicht. Und dann sagt sie da wirklich in ihrem Hauptwerbespot, so wahr mir Gott helfe. Und da dachte ich kurz, vielleicht ist es doch irgendwie ein Satireprojekt.
Schön wär's. Was ja auch die größte Satire ist, wie Friedrich Merz sich hinstellt und sagt, es hat nie eine Zusammenarbeit und es wird nie eine Zusammenarbeit mit der AfD geben, ne? Obwohl er offensichtlich gesagt hat, sie, vor einem Jahr noch, sie werden nicht zusammen stimmen oder im November oder so, vor ein paar Monaten, haben sie dann faktisch einfach ein paar Monate später gemacht, einer der härtesten Wortbrüche, die man überhaupt begehen kann, direkt vor einer Wahl. Die Deutschen interessiert das überhaupt nicht, sie werden trotzdem für ihn abstimmen. Jetzt habe ich mir diese Elefantenrunde angeschaut. Elefantenrunde heißt das eher nach der Wahl, ne? Aber du weißt, wo die ganzen Spitzenkandidaten aller Parteien.
Gab es doch so viele.
Ohne Ende. Sie haben das bisschen inflationär gestaltet.
Das ist auch, was ist, alle haben immer gesagt, kurzer Wahlkampf. Was war an diesem Wahlkampf bitte kurz? Das ist
der längste, den es jemals gab. Und
die meisten Format. Also letzte Woche haben wir auch noch viel drüber geredet. Irgendwie bis dahin habe ich mir auch, glaube ich, so das meiste angeguckt, aber also wer kann sich so viele Spitzenduelle anschauen?
Also ich habe mir zwei Sachen angeschaut, einmal jetzt diese Woche diese große Runde in der ARD, wo alle dabei waren, und dann habe ich diese Wahlarena mir angeschaut, wo auch die Top 4 der größten Parteien...
Alice Weidel so kassiert hat?
Nee, das gab es nämlich auch zweimal, dieses Wahlarena-Format. Beim zweiten Mal sah sie nicht ganz so unglücklich aus. Naja, was ich da interessant fand, weil auch dann Friedrich Merz wieder gesagt hat, es wird nie eine Zusammenarbeit mit der AfD geben, und dann ging es danach um Energiepolitik, und es hat zuerst Friedrich Merz die Möglichkeit, da sein Statement abzugeben, und er sagt, ja, Atomprogramm, hätte ich fast gesagt, Atomausstieg war ein großer Fehler, wir müssen die Kernkraftwerke wieder anschmeißen. Danach kommt Alice Weidel zu Wort und sagt, stimme ich dem Friedrich Merz zu, Kernkraft wieder anschmeißen und am besten auch noch Kohlekraft. Und da hast du es ja, da hast du ja schon das nächste Beispiel. Wenn jetzt es so kommt, dass CDU und AfD eine Mehrheit haben im Bundestag, egal ob sie zusammen eine Regierung bilden oder nicht, ne?
Dann werden wir wieder
so, Kohle dann wird, bekommen. Wenn jetzt zum Beispiel dann Friedrich Merz, wenn er zu seiner Meinung steht, dann muss er ja einen Gesetzentwurf einbringen und sagen, wir schmeißen die Kernkraftwerke wieder an. Und wenn er das macht, dann wird er genau einen Verbündeten haben damit im Bundestag, und das ist die AfD.
Und das hat er schon mal bewiesen, dass er das macht.
Hat er schon bewiesen, dass er genau das macht. Also man kann sich doch eigentlich darauf verlassen, dass dieser Wortbruch immer wieder weitergehen wird in der Zukunft.
Mhm. Naja, vielleicht kann er Robert Habeck noch davon überzeugen in den Koalitionsgesprächen.
Schwierig.
Mit 11% Grüne. Naja, wir können uns halt nicht überall durchsetzen. Und ja, bei Abschiebung und Atomkraft hat es leider nicht geklappt. Da sind wir jetzt auch auf CDU-Kurs.
Ja.
Schade.
Hm. Wer weiß, was kommt. Vielleicht wird es noch rot-rot-grün. Vielleicht, ich habe jetzt, YouGov sind ja immer die optimistischsten in den Umfragen. Habe ich gesehen, dass da die in der neuesten Umfrage die Linkspartei bei 9% stand, unfassbar, bei 9%, kann man sich kaum vorstellen, das Dreifache von dem, wo sie noch vor wenigen Monaten gestanden haben. Und da waren die tatsächlich zusammenaddiert, Rot-Rot-Grün, standen die gar nicht so scheiße da. Da hätten nur noch 7 oder 8% gefehlt, um tatsächlich die Mehrheit dann zu erlangen im Bundestag. Allerdings, muss man ehrlich sein, ist da wahrscheinlich der Wunsch Vater des Gedanken.
Ja, YouGov ist mir auch schon aufgefallen. CDU tendenziell immer wenig und Linke relativ viel. War da, und FDP war drin und Wagenknecht draußen, ne?
Da waren beide raus.
Ach so, okay.
Und deswegen wärst du natürlich mit weniger Stimmen, könntest du eine Mehrheit im Bundestag bilden. Hatte ich das mal ausgerechnet, hatte aber trotzdem noch AfD und CDU dann zusammen die Mehrheit und die anderen drei nicht. Aber es war nicht mehr so weit auseinander. Aber wird nicht so kommen, leider. Hätte man noch einen längeren Wahlkampf für gebraucht, wahrscheinlich.
Ja, wo wir bei Mittelalterrock wären, thematisch.
Ja.
Hat nämlich Heidi Reicheneck, Spitzenkandidatin der Linken, habe ich gesehen im Interview-Ausschnitt, hat sie gesagt, Mittelalterrock und Mittelalter-Metal ist eigentlich so ihre Lieblingsmusik.
Mhm.
Und da gibt es natürlich in Deutschland die Vorreiter.
Santiano, oder nicht? Sind die nicht auch groß?
Ja, die sind so seefahrermäßig. Also ich glaube, die Vorreiter sind Subway to Sally.
Ah, okay.
In Deutschland, das sind so die Erfinder mehr oder weniger des Genres. Und dann gibt es Feuerschwanz auch. Mhm. Die machen eher so eine, das noch ein bisschen auf eine humoristische Art und Weise. Ich glaube, Subway to Sally sind auch nicht so sehr verkleidet, Und Feuerschwanz, die haben so richtige Rüstungen und so an. Und die waren nämlich, habe ich gesehen, bei Chefsache, unser Beitrag für den ESC. Mhm. Das war ja Stefan Raabs Format. Jetzt am Wochenende, wahrscheinlich wenn wir rauskommen, war das Halbfinale. Und ich habe die beiden Viertelfinales gesehen auf RTL.
Mhm.
Und da wurden jeweils aus 12 Einsendungen verschiedene Sänger, Sängerinnen, Bands. Und daraus wurden dann je 7 gewählt, die jetzt weiterkommen. Und einer davon war halt Feuerschwanz. War auch ein bisschen, also alle anderen waren dann halt die meisten, also so sehr viele sehr krasse Stimmen dabei und sehr künstlerische Leute. Und dann Feuerschwanz halt als wahrscheinlich bekannteste Band von den bisherigen, weil die sind schon, glaube ich, also die sind schon relativ fame und spielen eigentlich einigermaßen groß auch. Und die werden dann vorgestellt in so einem kleinen Einspieler und dann geht das Lied los. Bei den Shows haben sie erstmal, jeder konnte sich aussuchen, entweder eigene Songs spielen oder einen Song covern und ab der nächsten Show kommen dann die wirklichen Einsendungen für den Eurovision Song Contest.
Okay.
Und Feuerschwanz geht los. Dragostea Dintei Cover. Damit sind sie eingestiegen.
Geil.
Das hat mich schon
Haben
sehr.
Sie, wie war Ihr Moldawisch? Akzentfrei?
Ja, kann ich jetzt ehrlich gesagt, klang für mich sehr, für mein Moldawisch-Wissen klang es akzentfrei.
Ja.
Ja, auf jeden Fall, da sie sind auch weitergekommen. Es wird jetzt spannend, ob sie es schaffen, weil da sind schon ein paar sehr, kommt jetzt sehr auf den Song drauf an. Und das wäre natürlich, also das wäre schon Klamauk, ne? Wenn die da jetzt hinfahren würden.
Aber wir haben häufig Klamauk hingeschickt. Gerade Raab hat ja viel Klamauk hingeschickt. Gildo Horn war für ihn dabei. Er ist selber angetreten mit Wade Hade Dude da. Hat immer eine gute Figur gemacht, wenn man so Quatsch eingeschickt hat, ne?
Stimmt. Aber mit Lena gewonnen, mit Lena, das war kein Klamauk.
Das stimmt.
Und die Jury bei dieser Show, es gibt immer einen Gastjuror. Das war Max Mutzke in der ersten Show.
Just can wait until tonight, baby.
Johannes Oerding in der zweiten Show.
Okay, und
Ich
wann
dachte,
fing
ich habe
dann?
jetzt gewartet, dass
Ah,
da
ja,
dein Einspieler
da fällt
kommt.
mir leider kein, da fällt mir kein Song ein. Was hat er
Und
gesungen? Mach du mal den Johannes Oerding.
weiß ich auch nicht. Man kann jetzt einen Max Giesinger machen. Danach einer von 80 Millionen.
Ja.
Den kann man, weil der passt wahrscheinlich auch auf Johannes Oerding.
Ja.
Weil Giesinger macht das jetzt in der nächsten Show, ist er da in der Jury.
Und wollen wir es schon erzählen? Finale? Wer beim Finale in der Jury sitzt?
Wir machen das im Finale zu zweit.
Als Gastjury Fleisch am Glashaus.
Ja, das werden wir da den richtigen ein die richtige Einsendung auswählen. Und die drei festen Jurymitglieder sind Stefan Raab natürlich, dann Yvonne Katterfeld. Klar, Expertise. Sie hatte vor 25 Jahren mal zwei Nummer Einsen in Deutschland, würde ich
Ja.
sagen. Deswegen ist sie auf jeden Fall prädestiniert, da jetzt im Jahr 2025 zu entscheiden, wer Potenzial hat. Und die dritte Person, die Expertise steigt, es ist nämlich Elton.
Nein, ernsthaft?
Und bei seiner Vorstellung wurde dann ernsthaft gesagt, ja, Elton, man traut ihm das gar nicht so zu, aber er ist schon wirklich ein Musikexperte. Er war dann auch, ich weiß nicht, ob er es selber gesagt hat, ja, ich war auch bei Konzerten, bin ich wirklich bei allem. Da bin ich bei Helene Fischer bis Mikki Krause, bin ich überall
Also bei deutschem Schlager, könnte man sagen.
und bei meinem Hurricane Festival bin ich natürlich auch immer.
Alter, was ein Musikexperte.
Ja, Nerd. Hätte man ihn für
Ja.
so einen Nerd gehalten?
Nee, der kennt sich ja gut aus in der Szene.
Ja, das ist letztes Jahr bei Hurricane hat er sogar mal bei Kontra K reingeguckt.
Nee.
Also, wenn der das nicht bewerten kann, wer sonst?
Wer sonst? Geil, Mann, das ist ja gut, dass wir da Expertise haben und diesmal endlich wieder einen aussichtsreichen Kandidaten oder Kandidatin
Ja, aber waren
ins
ein paar
Rennen
dabei.
schicken.
Kommt jetzt natürlich auf den Song drauf an, wer das am Ende, ja. Wahrscheinlich am Ende werde ich es eh nicht entscheiden, aber
Letztes Jahr hast du es entschieden. Letztes Jahr hast du deine Jungs von der Rockband
letztes Jahr habe
hingeschickt,
ich Lord of the Lost dahin geschickt, mehr oder weniger,
ne?
irgendwie denen nochmal ein bisschen Anschub gegeben und gesagt, hier Jungs, macht das doch mal in Liverpool, das Ding.
Haben sie
Ja,
nicht gemacht,
könnt ihr ja mal
leider.
recherchieren, wie es gelaufen ist. Ist dann, ja,
Ja.
das Album ist auf Nummer 1 gegangen beim Eurovision Song Contest. War es nicht so erfolgreich, aber es
Aber es
macht
ist
ja
auch immer ein
nichts.
Gamble, man. Es ist schwer vorher einzuschätzen. Und auch gute Beiträge schneiden da häufiger mal gar nicht so gut ab.
Und dann, um beim Thema Stefan Raab auch zu bleiben, ich war ja die letzten Tage ein bisschen raus, was so den Medienkonsum anging und auch das ganze Bundestagswahlkampf, den Endspurt habe ich nicht mehr so intensiv verfolgt wie vorher. Was ich mir aber angeguckt habe, war Christian Lindner bei Stefan Raabs. Du gewinnst hier nicht die Millionen.
Habeck war auch da.
Stimmt, Habeck war auch da. Das habe ich nicht gesehen. Es war auch das erste Mal, dass ich in diese Sendung Du gewinnst hier nicht die Millionen reingesehen habe. Hm. Und das ist so grausam. Also was ist das für eine Sendung? Es ist, wie man es, also wer hat auch erwartet, dass es gut läuft jetzt auch schon ein paar Monate und haben auch schon viele dazu gesagt, dass es scheiße ist. Aber es ist ja wirklich, also wie kann man diese Sendung machen? Es ist so schlimm.
Ich würde meinen, also ich habe bisher nur Ausschnitte gesehen, mein Urteil wäre nicht ganz so vernichtend. Es ist auch nicht so, dass ich da jetzt unbedingt einschalte, aber es ist halt sehr ähnlicher Stefan Raab-Content, wie man ihn damals ganz witzig gefunden hat. Und ein paar Schmunzler sind da trotzdem noch dabei, finde ich. Also so, und ich finde jetzt gerade, wenn man so politischen Wahlkampf hat und dann ist mal so ein Spitzenkandidat in so einer bisschen klamaukigeren Talkshow zu Gast.
Doch genug, war doch auch bei anderen, bei Worldwide Wohnzimmer waren die doch auch.
Das ja.
Ist doch, und das ist weitaus kreativer.
Ja, ist kreativer ein bisschen. Und er hat so Songs, er hat so eigene Songs gemacht zu den.
Und die sind, also
das fandest ist so. Fandest du jetzt dieses von Friedrich Merz, Was ist Buberts?
Das war, stimmt.
Das fand ich echt ganz witzig eigentlich.
Das war, okay, also das ist aber wirklich so lyrisch, ja, okay, unsere Jingles sind auch wirklich lyrisch anspruchsvoll.
Ja, aber das ist viel schlechter. Digga, frag nächstes Mal Fleisch und Glashaus. Wir machen dir welche frisch. Also du kannst die dann ja auch irgendwie musikalisch verarbeiten. Müssen wir nicht AI machen, ne? Aber textlich ging da wenig, das stimmt.
Er hat ja immer noch diese Einspieler, die bei TV Total das Nippelboard waren. Aber die macht er jetzt über ein Handy. Er holt dann jedes Mal sein Smartphone raus und drückt darauf und dann kommt dieser Einspieler.
Das ist richtig dumm.
Und dann sind halt diese Jokes, dann macht er da sein Stand-up. Und dann ist so ein Joke ist dann so, hat er so eine Szene wie so eine Nachrichtensprecherin, die sie will sagen, wir wechseln jetzt nach München und sagt aus Versehen, wir wichsen jetzt nach München.
Aber das ist halt ein klassischer Stefan Raab, ne?
Ja, aber das ist so wirklich ein Witz, der auf den er dann, das spielt er auch nicht nur einmal an, sondern darauf baut er dann auch auf und ohne dann noch weitere Komponenten hinzuzufügen.
Also weil ich so, finde, also ich finde es auch okay zu sagen, ist nicht mehr so zeitgemäß oder filmreich, ist witzig. Ich persönlich, wenn eine Nachrichtensprecherin sagt, statt wir wechseln nach München, wir wichsen jetzt nach München, würde mir das auch ein Schmunzeln entlocken. Finde ich jetzt nicht, es ist halt irgendwie so ein Slapstick-Humor, ist okay.
Ja, ich finde, aber ich finde diese Aufbereitung, dieses Drumherum, das macht es noch unwitziger.
Ja, wenn man die Story zu groß macht, ne? Wenn man es halt abspielt und dann so einen kurzen Schmunzler hat und dann es weitergeht im nächsten Thema, wäre vielleicht besser. Also mein TV, so Fremdscham-Erlebnis hatte ich bei dieser Wahlarena. Wir haben das letztes Mal gemeinsam geschaut, also für die letzte Bundestagswahl, und sind da auch zu dem Urteil gekommen, dass diese Fragensteller da teilweise und Fragenstellerinnen einen ziemlich peinlichen Auftritt hinlegen. Uns war da letztes Mal ein älteres Ehepaar im Gedächtnis geblieben von einer Frau, die dann die Frage gestellt hat. Und der Mann saß direkt daneben und hat diese Frage komplett gelipsynkt.
Ja, das war so.
Weil die hatten
krass.
Die offensichtlich sich irgendwie gemeinsam vorm Spiegel geübt, dass sie da auch nicht verhaspelt. Ist ja auch fair, sich da irgendwie die Wörter zurechtzulegen. Aber er saß daneben, war so aufgeregt. Sie hat es geredet und er hat den gleichen Text quasi gelipsynkt parallel.
Ich weiß nicht, ob das so eine Übung war oder die waren irgendwie miteinander verbunden auch.
Und jetzt war es so bei dieser Wahlarena, dass wirklich, ich sag mal, da waren für alle Kandidaten 20 Leute, die Fragen gestellt haben, und ich sage mal, 18 davon waren so aufgeregt, haben da rumgestammelt und sind nicht zum Punkt gekommen. Und man hat gesagt, Leute, erlöst die armen Leute mal, nimmt ihnen einfach das Mikrofon weg, weil kennst du, dann sind die so nervös, dass die immer weiterreden und immer weiterreden, und es kommt keine Frage und die reden immer weiter und wiederholen sich immer weiter. Und dann kommt eine Frage, und die Frage ist das und das, und ich will nur fragen das und das. Und ich, also meine Frage ist eigentlich, und es ist so, weiß ich nicht, man würde am liebsten gegen die Wand hauen, wenn man das so hört, weil es so unangenehm ist, sich das anzuschauen. Eine Person hatte dann bei Olaf Scholz eine Frage gestellt und sie meinte, ja, eigentlich war die Frage für Friedrich Merz, aber da bin ich ja nicht dran gekommen, deswegen stelle ich Ihnen jetzt die Frage. Und dann fängt sie an, so einen Text wie so ein Poetry Slam aufzusagen. Und weißt du, wirklich so ein, so sehr so poetisch Scheiße. Klingen soll. Und dann also sehr aufgeladen, was so irgendwie so ein bisschen dieses Flüchtlingsthema besprechen soll, was irgendwie inhaltlich vielleicht auch relevant war, aber es war so peinlich, Mann.
Ach du Scheiße.
Und kam dann auch nicht zum Punkt und hat sich dann in ihrem Poetry Slam Vortrag auch noch verhaspelt und ist durcheinander gekommen und so. Oh, und dann fangen die Leute so zwischendurch, weil sie denken, okay, jetzt applaudieren wir, weil es fertig und dann macht sie doch noch weiter. Das war ganz, ganz schlimm.
Ja, das ist irgendwie, es gab ja auch den gute Momente, wo dieser eine Typ dann Alice Weidel die Frage gestellt hatte und dann alles, ich weiß, was hat er gesagt, zum Thema Migration irgendwas. Ja, hier meine Mitarbeiterin oder meine Kollegin wird dann ja abgeschoben laut Ihnen. Und dann hat Alice Weidel ja gesagt, ja, yeah, erstens, Sie haben mir nicht zugehört, Sie haben das Wahlprogramm nicht gelesen und ich habe das Gefühl, Sie haben die Frage auswendig gelernt. Das ist ein ganz komischer Vorwurf, sowas. Also ich habe die Frage, nee, die kam mir gerade spontan, als ich hier saß.
So. Ja, so viel, also die Alternative ist, man darf sich keine Frage überlegen und erst wenn man muss den Arm heben, ohne eine Frage zu haben und dann wirst du rangefangen und dann musst du eine freestylen.
Ja, und dann war es ja sogar so, dass, also es wurde, war dann auf jeden Fall so, dass scheinbar laut dem AfD-Parteiprogramm tatsächlich diese eine Person, über die es da ging, abgeschoben werden muss. Und also konnte er dann kontern mit, scheinbar haben sie das Wahlprogramm nicht gelesen.
Ja.
Das war wirklich einer meiner Lieblingsmomente in diesem Wahlkampf.
Das war die erste Runde, wo quasi Normalos Fragen gestellt haben. Aber ich frage mich, wie kriegt man das in den Griff, dass diese, also an und für sich die Grundidee, normale Bürger kriegen dann Forum, um den Spitzenkandidatinnen Fragen zu stellen, per se sinnvoll. Aber wie kann man das bauen, dass es nicht so, weil das sind halt einfach keine geschulten Medienleute, die haben noch nie Mikrofon geredet und strampeln sich da hilflos einen ab. Und vielleicht würden wir uns da auch blamieren, wenn wir da plötzlich in der ARD wären und da hat man Lampenfieber.
Nee, wenn ich einmal zwei Sätze wechsle ich mit Alice Weil und die AfD ist wieder auf 3% unten. Das ist so klar. Also du sagst hier, eigentlich ist es ein guter Ansatz. Es ist kein guter Ansatz. Abschaffen, sage ich ganz ehrlich. Also es ist doch auch fadenscheinig, dieser Eindruck da, dass man den Leuten, man erlaubt den Leuten jetzt mal Frage zu stellen. Erstmal so Moderatoren, Moderatorinnen sind auch Bürger, nur die sind halt da drin geübt, Fragen zu stellen.
Weiß ich nicht. Was ich daran spannend finde, ist, dass Moderatoren und Moderatorinnen, die betrachten das alles auf so einer Makro-Perspektive, weißt du? Die beschäftigen sich mit den ganz großen politischen Themen und die haben jetzt nicht so die Einzelschicksale im Blick. Und wenn dann eine Frau da sitzt und sagt, ich habe 40 Jahre hart gearbeitet in der Altenpflege und ich habe jetzt 1200 Euro Rente zum Leben und weiß nicht, wie ich über die Runden komme, dann
Einspieler fertig machen.
Trifft das nochmal anders?
Markus Lanz, hier haben wir einen Einspieler, zack, da ist die Frau, aber dann, was sagen Sie dazu?
Dann zählt Scholz auf, also wir haben für die Rente das gemacht, wir haben das gemacht.
Und er sitzt dann nicht vor ihr.
Genau, und dann kann sie ja sagen, ja, aber was bringt das? Ich habe vor 5 Jahren 1200 bekommen, jetzt kriege ich immer noch 1200. Also all das, was wir für die Rente gemacht haben, bringt uns nichts. Und er muss sie ja nicht in die Augen schauen und sie kann nicht erwidern. So. Also das hat schon Vorteile. In Einzelfällen blitzt das auch durch, die Stärke von dem Format. Aber man muss die besser schulen vorher. Und man muss sagen, Leute, eure Fragen sind maximal 30 Sekunden, nach 30 Sekunden drehen wir euch den Saft ab. So musst du denen das sagen. So.
Ja, aber dann setzt du sie noch mehr unter Druck und ich weiß nicht, ja, von mir aus sollen sie es machen, aber ich glaube, mit einer vernünftigen Moderation hat das immer inhaltlich einen stärkeren Mehrwert. Was aber ist ja jetzt eh kein Thema mehr.
Letzte Wahl, einmal müssen wir noch hin und dann ist vorbei. Was ich auch spektakulär fand, wie Friedrich Merz in der Wahlsendung propagiert hat, wie gerne er in Berlin S-Bahn fährt und dass seine Personenschützer schon immer sauer auf ihn sind, weil er immer ständig nur S-Bahn fahren möchte. Und dann hat die Taz einen Bericht veröffentlicht über seine Privatflugstrecken. Können wir euch mal verlinken, war ganz interessant. Ließ sich auswerten, wie viel er mit dem Privatflieger unterwegs gewesen ist. Ich versuche mal hier kurz die Gesamtzahl.
Aber da muss ich an Taylor Swift denken, über die es ja auch mal so eine Statistik gab, wo dann am Ende aber rauskam, dass das Flugzeug auch oft vermietet wird.
Nee, aber hier ist es ja schon nachvollziehbar, dass er einfach von seinem Wohnsitz nach Schönhagen fliegt, um dann bei Bundestagssitzungen teilzunehmen. Ansberg in Menden. Und er fliegt ja innerhalb von Deutschland hin und her, auch viel nach Sylt und so. Und es war, ich versuch mal.
Hat genau, er eine.
Seit zwei. Er fliegt ja selber, er ist ja selber Pilot.
Und hat er eine Landebahn im Garten?
Da denke ich nicht. Da wird es wahrscheinlich einen Flugplatz geben. Alleine die Strecke nämlich von Ansberg, von seinem Wohnsitz nach Schönhagen, also dann zum Bundestag, ist seit 2022 60 Mal geflogen worden. Und insgesamt hat er, seitdem diese Daten erhoben wurden, mit seiner Diamond DA-62 160 Flüge gemacht. In 3 Jahren, also schon alle paar Tage, alle 5 Tage oder so im Durchschnitt ist er einmal mit seinem Privatjet unterwegs gewesen. Das ist also der Typ, der sich hier für die kleinen Leute stark macht und die Verkehrswende einläutet.
Das geht ja richtig in Richtung Friedrich Merz-Bashing, was du ihr machst.
Ja, wirklich, muss man, also, weil er sich ja auch irgendwie ganz gut verkaufen kann in diesen Shows und so, aber es ist ein Wolf im Schafspelz. Es ist ein trojanisches Pferd, was wir uns da ins Haus holen. Leider Gottes.
Ja, das stimmt wohl. Auch keinerlei Regierungserfahrung, noch nie irgendwie wirklich Verantwortung in der Politik gehabt.
Aber dafür war er bei BlackRock in der Verantwortung als Aufsichtsrat.
Immerhin wird er aller Voraussicht nach Deutschlands letzte Wahl gewinnen.
Ja, und dann bis er 105 ist, wird er dann Kanzler bleiben, bis er es dann den Staffelstab an seine Ehefrau übergibt, die dann mittlerweile 92 sein wird wahrscheinlich.
Meinst du nicht, er übergibt den relativ schnell an einen Reichskanzler?
Könnte auch sein. Kanzlerin Weidel vielleicht, wenn die bis dahin gut miteinander auskommen. Jetzt spricht der Schlachter von Sylt. Ich brauche 2 Tage, um einen 15-Tonnen-Pottwal zu zerlegen. Du warst ja jetzt an der Ostsee unterwegs, deswegen wirst du es live nicht erlebt haben, weil es sich an der Nordsee ereignet hat. Auf Sylt ist ein 150 Tonnen waren es nicht ganz, aber 15 Tonnen Pottwal angeschwemmt worden. Stimmt,
ich habe Bilder gesehen. Ich hatte es kaum geglaubt. Also ich habe es eigentlich nicht geglaubt, aber.
Und Timo Arp ist nun der Schlachter und er ist vor Ort, sonst ist er dafür da, um Rinder und so zu zerlegen. Und er ist jetzt eingeteilt, um den Pottwal zu zerlegen. Aber es läuft überhaupt nicht, weil ihm schon mehrere Motorsägen dabei kaputt gebrochen sind, weil diese Pottwalknochen also sowas von massiv sind. Und er ist da ein bisschen am Verzweifeln.
Und der Pottwal ist gestrandet und war schon tot, oder?
Ja, der ist da tot angespült worden.
Und das heißt, der wird jetzt einfach nur zerlegt, um den zu.
Der wird zerlegt und daraus wird Biodiesel hergestellt.
Ah, okay.
Also, Tiermehl wird für die Betonproduktion genutzt, tierische Fette für das Herstellen von Biodiesel. Das sind dann die Verwendungszwecke von diesem verarbeiteten Pottwal, also zumindest nachhaltig.
Ja, davon kann Christian Lindner, hätte ich fast gesagt, Friedrich Merz, auch nochmal 3-mal nach Sylt.
Ja, doch, der fliegen. Ich danke. Also Sie brauchen sich bei mir gar keine Sorgen machen wegen Nachhaltigkeit. Ich tanke meinen Privatjet mit zermalmten Pottwal.
Mit Walfett.
Ja.
Pottwalfett. Ja.
Geil, Mann. Sehr geil. Wenn er dann auch
Technologieoffenheit.
Genau so ist es. Und dann geht er selber auch auf die Jagd. Er ist ja auch keiner, der sich dann den Pottwal fremd zermalmen lässt, sondern er geht selber mit der Harpune raus, er legt sich den und schleust es dann.
Vielleicht mit Christian Lindner zusammen, der ist ja auch Jäger.
Das ist das Zweiergespann. Lindner erlegt die Pottwale und Merz tankt sich den Flieger damit voll.
Ich glaube, das machen die auch auf dem Flieger. Also dann ist irgendwie, haben sie so eine Konstruktion. Christian Lindner sitzt da, steht auf den Flügeln irgendwie festgebunden und mit der Harpune über den Wellen, über dem Wassersturm und
schießt er dann auf den
Friedrich
Pottwal.
Merz wagemutig über den Wellen am Fliegen und
Lindner zieht ihn dann mit der Angel, zieht er den 15 Tonnen Pottwal hoch in die Luft Und dann wird das auch, das, der Flieger wird, die Tanknadel ist schon fast leer und das wird in der Luft live verarbeitet und wieder vollgetankt.
Ja, wird so eine durch die Harpune das Walfett dann direkt in den
Harpune ist gleichzeitig auch so eine Kanüle.
Ja, damit wird dann das Flugzeug direkt betankt und kann weiter fliegen.
Das ist zum Beispiel im Wahlkampf überhaupt nicht thematisiert worden.
Das verschweigen uns die linksgrün versifften Medien wieder. Ja. Dass da eigentlich alles mit rechten Dingen zugeht.
Lügenpresse, Alter. Ich habe, wenn wir gerade im Klatsch und Tratsch sind, habe ich noch ein Thema, was mir diese Woche große Sorgen bereitet hat. Verena, wo ist mein Bravo-Otto? Verena Kehrt und Mark Terenzi, auch eins meiner Lieblingsthemen in diesem Podcast, weil es auch irgendwie von Anfang an uns begleitet hat. Die Beziehung ist mittlerweile leider zu Ende gegangen. Im Rosenkrieg sind die auseinandergegangen. Und Mark Terenzi musste lange, lange auf seine Sachen warten. Jetzt endlich hat Verena Kehrt ihm die ganzen Sachen zugeschickt. Dann hat er durchgeschaut, es waren doch nicht die ganzen Sachen. Den Bravo Otto hat sie einbehalten und er sagt, das ist sein größter Preis, den er jemals gewonnen hat. Und er hat dann öffentlich sein Bravo Otto zurückgefordert. Nun aber die Erleichterung, Verena Kehrt hat gesagt, hoppala, sie hat ihn doch gefunden und er könne den dann persönlich abholen. Also den will sie jetzt scheinbar nicht wieder losschicken, sondern Mark Terenzi muss dahin. Aber ich denke mal, sie werden da eine Einigung finden. Ansonsten als Kompromiss könnten wir den hier neutral verwahren im Fleischer- und Glashaus-Studio und hier mit in unserem Set verbauen.
Wenn Verena Kehrt ihn hierher bringt, würden wir mit ihr auch ein kurzes Exklusivinterview machen. Und wenn Mark Terenzi ihn dann abholt, mit ihm auch.
Ja, Mann. Oder wir machen das große Streitgespräch. Mark Terenzi und Verena Kehrt beide hier vor Ort. Und dann machen wir irgendwie so Competitions. Und der Gewinner / Gewinnerin bekommt dann den Bravo Otto.
Naja, wurde ja schon mal verliehen.
Eigentlich ist es Marx, ne?
Ja, es ist Marx. Kriegt den Fleisch und Glas aus Otto, den wir dann auch, holen wir auch dazu, machen wir auch einen Preis.
Ja.
Gibt's den Bravo Otto eigentlich noch?
Ich denke nicht. Aber damals sehr renommierter Preis, Mark Terenzi hat, ist da wirklich ganz emotional geworden.
Welche Band war er nochmal? Us5 oder Broses?
Broses, glaube ich. Und Natural, er war Natural.
Ah, okay.
Boyband Natural, aber er hat den Sänger tatsächlich solo verliehen, den Preis solo verliehen bekommen, als bester Sänger 2005 gegen die ebenfalls nominierten Robbie Williams und Xavier Naidoo hat Mark Terenzi 2005 den Bravo Otto bekommen. Und den wollte jetzt Verena Kehrt einbehalten.
Da kann ich verstehen, dass man da an die Presse geht nochmal.
Ja, den hätte ich mir auch zurückgeholt an seiner Stelle.
Schöne Grüße an alle Beteiligten. Das war auch übrigens, wo wir gerade bei Giovanni Zarella sind, das war nämlich auch ein Joke von Stefan Raab. Er hatte Giovanni Zarella hatte so einen Post gemacht, was soll ich in meiner Premium-Box für mein Album, was soll damit rein? Und dann hat Stefan Raab seine Community dazu aufgefordert, zu kommentieren mit Schweinemett.
Ja, okay.
Schweinemett. Und dann waren wohl angeblich 20.000 Kommentare mit Schweinemett drunter. Und das war auch schon die Pointe.
Ja, aber das ist so der plumpe Stefan Raffung. Ich sehe es nicht ganz so kritisch wie du. Ich finde, es ist so. Er hat dann auch bei diesen kompletten, hat er einfach alle Wahlkampfartikel, Werbe-Merchandise-Artikel von den ganzen Parteien eingekauft und hat seinen ganzen Tisch damit zugestellt.
Ja, das hat er auch noch. Das fand ich nicht
schlecht. Finde ich auch jetzt nicht so schlecht.
Muss ich sagen. Und dann am Ende wird es ja noch zu so einer Gameshow. Und dann wurde ein Kandidat da im Vorhinein verarscht beim Casting, weil er war in so einem Videocall. Und jetzt, da wirst du dir auch gleich das Lachen nicht verkneifen können, weil den haben sie wirklich richtig vorgeführt. Dann war der da nämlich in diesem im Call und wurde dann getestet, ob er denn geeignet ist, bei der Show teilzunehmen. Und dann waren da zwei Damen, die mit ihm gefacetimed haben. Und Stefan Raab hatte aber hier ferngesteuert. Er hatte da seinen
Knopf im Ohr.
Die hatte die Frau den Knopf im Ohr. Stefan Raab hat ihr gesagt, was er sagen soll. Und dann sagt er, stell dir mal eine Quizfrage. Was ist die Hauptstadt? Verstehst du? Tja. Weil einfach ohne Land.
Digga.
Einfach, was ist die Hauptstadt? Weil er natürlich eher. Was ist die Hauptstadt? Ja, von welchem Land denn? So ungefähr hat er dann reagiert darauf.
Wow, okay, das ist echt unwitzig.
Ja.
Damit hast du mich endlich. Ich habe bisher alle Jokes so ein bisschen relativiert, aber den kann auch ich nicht durchgehen lassen.
Ja, ging dann noch ein bisschen so weiter, aber im Prinzip, das war dann die Telefon, der Prank, der da gemacht wurde.
Naja, okay.
Hat er sich aber bei der Auflösung, kann ich dich beruhigen, bei der Auflösung hat er sich dann gefreut, als er dann erfahren hat, dass eigentlich Stefan Raab dahinter steckte.
Zum Ende der Folge, ich glaube, wir kommen hier langsam, so ganz langsam und gemächlich ins letzte Drittel dieser heutigen Fleischer- und Lasers-Folge, der großen Folge.
Ah, wir eröffnen mal das letzte Drittel. Was sagst du? Eröffnen wir das letzte Drittel?
Komm, wir starten rein ins letzte Drittel der Fleischer- und Lasers-Folge, die tatsächlich historisch ist, weil sie ist am letzten Wahltag, den es in der Bundesrepublik Deutschland geben wird und je gegeben haben wird,
geil,
herausgekommen. Und da wollte ich zumindest nicht die Option missen, euch einmal darüber zu informieren, dass die HSV-Frauen jetzt gegen Werder Bremen im Heimspiel antreten am 23.03. Der Mitgliedervorverkauf ist heute gestartet, sind schon viele Tickets vergriffen. Am 24. geht es in den freien Verkauf. Die Tickets sind wirklich günstig, geht ab 9 Euro los. Für A-Ränge, wo du wirklich direkt dicht am Spielfeld sitzt, zahlst du 18 Euro. Also wirklich für einen schmalen Taler zu haben, die Tickets. Und wenn ihr da interessiert seid und Bock habt auf einen spannenden Halbfinalkick im DFB-Pokal der Frauen vor guter Stimmung, dann sichert euch die Tickets.
Das, finde ich, ist eine sehr gute Sache. Unterstützenswert. Meinst du, es wird ausverkauft, das Stadion?
Wäre natürlich überkrass, aber es kein Ausverkauf, kann ich mir nicht vorstellen. Aber wer weiß, es ist alles auf dem Samstag. Es ist Werder Bremen gegen. Es kommen wahrscheinlich auch auswärts einige aus Bremen, hoffentlich.
Ja, Bremen hat ja noch eine renommiertere Frauenmannschaft.
Genau. Gladbach war ja auch zweite Liga, Bremen ist ja sogar Bundesligamannschaft. Also, es wird auf jeden Fall voller als im Halbfinale oder voller als im Viertelfinale, kann man sagen. Ganz voll ist vielleicht ein bisschen überambitioniert, aber wird schon gute Stimmung sein.
Ich habe übrigens unser treuer Hörer, und guter Freund Miguel, schöne Grüße hier an der Stelle.
Schöne Grüße.
Er hat mich darauf hingewiesen, dass wir uns letzte Folge darüber gestolpert sind, dass wir die Fußballspielerinnen als Platzhirsche, irgendwie das über das Wort Platzhirsch haben wir da gesprochen.
Ja.
Aber was wir dann hinterfragt haben, aber den Begriff Mannschaft die ganze Zeit verwendet haben, ohne das zu hinterfragen. Und es wird zwar auch so verwendet, Frauenmannschaft ist zwar geläufig, aber tatsächlich im Frauenfußball, das habe ich auch selber schon mal gehört, ist mir dann eingefallen, ist nicht so gern gehört. Also es gibt tatsächlich das ungebräuchlichere Frauschaft und Frauenteam. Aber okay. Frauenteam ist halt ein Anglizismus, das ist auch nicht so schön, aber Frauschaft ist halt auch ein bisschen konstruiert, klingt es zumindest.
Ja.
Ja. Es war aber nicht so gemeint, Leute, kann mir sagen, an der Stelle.
Ja.
Alles klar, dann würde ich sagen, bevor uns die Rechtskonservativen den Strom ganz abstellen, beenden wir lieber mal die Folge und senden sie schnell noch raus.
Ja, nächste Woche zensiert, ne? Also heute reden wir wirklich noch freie Schnauze. Nächste Woche reden wir also mit einer ganz anderen Tonalität, damit wir nicht von der Staatspropaganda unterdrückt werden.
Genau. Also könnt ihr auch gerne das Podcast-Gerät nächste Woche auslassen, denn das, was da rauskommt, das wird weichgespülter Kauderwelsch sein, den sich niemand antun möchte.
Und damit einen schönen. Du wolltest noch eigentlich eine neue Rubrik introducen, ne? Du meintest, es wird das große, der Tipp zum Sonntag, aber der Tipp zum Sonntag ist
wie jetzt haben wir schon so eine lange Abmoderation gemacht, stimmt, wollte ich eigentlich noch.
Komm, machen wir nach der Abmoderation, dann gehen wir abrupt raus.
Okay. Hast du einen Tipp denn auch?
Wählen gehen, Sonntag. Ach so. Was ist dein Tipp?
Ich habe einen Film gesehen, ist auch schon etwas älter, ich glaube letztes Jahr oder so ist er rausgekommen, auf Netflix. Uncut Gems heißt er, mit Adam Sandler. Adam Sandler, man kennt ihn ja eher so aus Comedian, Click und so weiter.
Zoolander.
Zoolander, eher witzig. Der Film ist jetzt auch nicht unwitzig, aber es ist auf jeden Fall keine Komödie. Es ist eher, glaube ich, als Thriller würde man das bezeichnen. Martin Scorsese hat Regie geführt. Ich bin darauf jetzt gestoßen, weil das da erwähnt wurde in der Berichten über die Serie The Bear, diese Kochserie,
ja.
Wurde damit verglichen.
Mit Lip,
genau. Sehr schnell geschnitten, sehr hektisch alles, passieren mehrere Sachen auch, gleichzeitig. Adam Sandler spielt so einen Diamanthändler, der aber auch sehr spielsüchtig ist, und dann läuft da ein Deal ab, der Deal ist noch nicht mal richtig zu Ende, währenddessen kommen die Leute, denen er Geld schuldet, sind schon auf dem Weg zu ihm, aber er ist noch dabei, die Wette einzulösen beim Basketballspiel und das irgendwie zu vertuschen, hin und her, alles passiert parallel. Also es ist tatsächlich, der Film, ihn sich anzugucken, ist es jetzt nicht unbedingt wholesome, sage ich mal, also es ist schon ein gewisser Stressfaktor, sich das anzugucken, ja. Aber irgendwie, es lohnt sich am Ende, finde ich, und es ist ein guter Film, den ich empfehlen kann, Uncut Gems.
Ja, nice, klingt sehr spannend. Hat mich ein bisschen von deiner Erzählung her erinnert an die erste Folge Squid Game, finde ich. Wie das so losgeht, das ist auch, da passiert einfach so viel direkt, und er ist Schulden und geht los und verliert sein ganzes Geld und gewinnt sein ganzes Geld wieder. Dann gewinnt er irgendwie einen Teddy, muss seiner Tochter noch ein Weihnachtsgeschenk besorgen. Dann kommt plötzlich, also bis er dann, in der ersten Folge ist er, glaube ich, sogar schon dieses erste Game, und bis dahin ist einfach so viel passiert, so, der hat gefühlt schon 3 Leben gelebt in der Zeit.
Ja.
Fand ich halt auch irgendwie aufregend, dadurch, dass das so schnell gecuttet ist und auch der Plot einfach so unglaublich schnell vorangeht.
Ja, also Uncut Gems bleibt auf jeden Fall ein bisschen im, ja, wie soll man sagen, realistischeren Storytelling, aber ist trotzdem, ja, auf jeden Fall macht eine sehr spannende Welt auf. Das kann ich empfehlen.
Mal, wie machen wir das? Linken wir, schreiben wir zumindest den Titel einmal rein, oder linken wir euch den Trailer, oder du bist gegen Trailer, ne? Aber dann hat man den Titel zumindest, und dann kann man sich ja überlegen, ob man den Trailer sich anguckt,
ja, oder nicht. Auch Netflix linken kann man einfach, gibt's auch nur auf Netflix. Kann man einfach reinmachen. Ich habe auch gesehen, Netflix-Abo hatte ich eigentlich gekündigt. Die letzten Monate hatte ich da andere Plattformen. Aber es gibt ja dieses günstigste Netflix-Abo für 4,99. Da kommen einmal, ich glaube, 2 Werbespots in der Mitte vom Film kamen da. Und das kostet ja, ist ja eine DVD, ihr Preis. Also eine günstige DVD hat früher so viel gekostet. Also das finde ich absolut bezahlbar. Und
man unterstützt noch die Werbeindustrie.
Das ist ja eh gut. Und ja, man hat das, ich habe das jetzt vor einem Monat, mal sehen, was mir da noch so bei Netflix über den Weg läuft.
Ich habe es auch schon gekündigt mittlerweile.
Ja.
Tschüss.
Ciao.
Fleisch, Haus und Glaser.
No, no, no.
Fleischer und Glashaus.
Yep, yep, yep.
Fleisch, Glas und Hauser.
No, no, no.
Fleischer und Glashaus.
Yep, yep.